So, Geschwister, wir wollen weitergehen in unserer Predigtreihe Endzeitkompass, Teil 2, Zukunft der Menschheit. Und da spreche ich heute besonders für die, die Jesus nicht kennen. Dann die Politik, Moral und Ethik. Es gibt eigentlich 5 Zeichen, woran man erkennen kann, dass Jesus bald wiederkommt. Es gibt vielleicht noch mehrere Zeichen, aber ich habe jetzt mal 5 rausgenommen. Das erste, das betrifft die Gemeinde. Einmal die Verfolgung, die wird zunehmen am Ende der Zeit, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Laut Matthäus 24, Vers 9. Und der Abfall, Matthäus 29, Vers 4, die Verführung und der Abfall. Und die Verführung und die Verfolgung. Verfolgung, Verführung, Abfall. Alles zu lesen in Matthäus 24, die Verse 9, 4, 12. Und auch vor allen Dingen 1. Timotheus Brief, Kapitel 4, Vers 1. Und wer wachsame Augen hat und hört und sieht, was momentan so los ist in den Gemeinden, dann glaube ich schon, dass wir dort sehr, sehr viel Verführung haben. Dann Noch ein drittes Zeichen, was wichtig ist, die Mission. Matthäus 24, 14. Der Herr sagt, dass das Evangelium hinausgetragen wird in alle Welt. Und Leute wie Wycliffe, die Organisation, die die Bibel übersetzen in ganz, ganz vielen Sprachen. Wir haben noch nicht alle in allen Sprachen die Bibel übersetzt. Ich glaube, das geht über 5000 Sprachen. Und das sind insgesamt ca. 3500 schon übersetzt. Noch ein bisschen ist da, dann haben fast alle Menschen die Möglichkeit, in ihrer eigenen Muttersprache das Wort zu hören. Und wir sehen auch in den entferntesten Winkeln dieser Erde, kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus, und ich freue mich auch, dass Christen sich senden lassen. Und dann ist ein ganz großer Zeiger an der Weltuhr Gottes Israel, Matthäus 24, die Verse 32 und 33, der Feigenbaum, der grünt, ist heute nicht das Thema, kommt bei der letzten Endzeit-Kompass vor, speziell Israel. Aber an Israel können wir erkennen, wie kaum woanders, was die Stunde geschlagen hat. Und dann natürlich generell die Gerichte. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal ganz gut gehört. Offenbarung, die Kapitel 6 bis 19, Matthäus 24 auch, was da alles noch auf uns zukommt. Das sind so ein paar Zeichen, an denen wir erkennen können, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Wie sieht denn die Zukunft der Menschheit aus, besonders der Gottlosen? Menschen, die sich nicht für Jesus interessieren, denen Jesus unwichtig ist. Es steht einmal geschrieben in Psalm 1, Vers 1, glücklich der Mann, in Klammern, und die Frau, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Die Bibel nennt jemanden glückselig, der sich nicht abgibt mit Menschen, die Gottes Gebote mit Füßen treten. Es sind oft Spötter, wo die Spötter sitzen. Man macht sich lustig und witzig über Gott. Gottesferne Menschen sind oft reine Ich-Menschen, in Klammern leider auch viele Christen noch, Klammer zu. Aber gottlose Menschen, besonders geprägt Ich-Menschen, und sie denken oft groß von sich selbst. Das ist ein Zeichen der Endzeit, dass der Mensch immer mehr von sich hält. Es gibt so ein Motto, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das ist ein Motto der gottlosen Menschen. Dann, von dem sich so etwas Großes sich vorzustellen, lesen wir schon in der Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 11, Vers 4, beim sogenannten Turmbau zu Babel. Da sagten die Menschen, Vers 4, Kapitel 11, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Wir wollen uns einen Namen machen. Das ist das Motto der Menschen ohne Gott. Was das zur Folge hatte, die Sprachverwirrung, Gott hat mal ganz kurz die Sprache verwehrt und dann war es vorbei. Gott sei Lob und Dank, dass Gott eingreift, wenn der Mensch größtenwahnsinnig wird. Ja, und dann sagt die Bibel, noch etwas über Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. In Psalm 14, Vers 1, der Tor oder der Narr spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Die Bibel nennt einen törichten Menschen einen Toren, einen Narren, der meint, es gibt keinen Gott. Das ist Gottes Urteil über die Menschen, die mit ihm nichts zu tun haben wollen. In Johannesevangelium Kapitel 15, das ist eine wichtige Sache, was da steht, Verse 18 bis 25. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, das sagt der Herr Jesus, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Und dann geht es immer so weiter. Könnt das mal lesen. Menschen, die mit Jesus nicht unterwegs sind, hassen oft Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und ich sage euch eins. Wenn die Welt uns nicht mehr hasst, wenn wir dort nicht mehr anecken, dann haben wir uns schon mit unserem Leben so angepasst, dass wir gar nicht mehr auffallen. Ein Mensch, der klar mit Jesus lebt, das sagt nicht ich, das sagt der Herr, der wird Hass gegen sich bekommen. Und es gibt heutzutage viele Christen, die biedern sich der Welt an. Am Arbeitsplatz, in der Schule, überall. Man macht mit, um nicht aufzufallen. Und was passiert? Man verliert die Salz- und Lichtkraft für den Herrn. In sein Sprechen, Handeln unterscheidet man sich überhaupt nicht mehr eigentlich von der Welt. Man macht Programme, wo die Welt sich wohlfühlt. Ich habe euch das damals mal erklärt, ist heute nicht das Thema, auch in den Gemeinden. Die Bibel sagt das anders. Durch viel Drangsale müssen wir in das Reich Gottes. Und wenn du nicht mehr auffällst, weil du Jesus folgst, dann frag dich mal, wem du folgst. Jesus nicht. Das sagt nicht ich, das sagt er. Habe ich eben vorgelesen. Dann passiert etwas bei den gottlosen Menschen, leider auch bei den Christen. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen und dadurch wird die Liebe erkalten. Das wird die Zukunft sein der Menschen. Können wir ein paar Bilder sehen, die so prahlerisch leben in Protz. Ja, ich und nochmal ich und der andere interessiert mich nicht. Und die Kluft wird immer größer zwischen Arm und Reich. Wir leben in einer Welt, wo das immer größer wird. Einige Leute wissen vor lauter die laufen so rum, die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Die kaufen sich Handys für keine Ahnung was. Und woanderswo haben die Menschen nichts zu essen. Wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Es ist eine verrückte Welt. Übrigens ist es eine Ohrfeige für alle, die behaupten, das Gesetz Gottes ist ja nicht liebevoll. In der Bibel steht, weil die Gesetzlosigkeit zunimmt, erkaltet die Liebe. Genau das Gegenteil. Das Gesetz Gottes, das bewahrt uns, Ich-Menschen zu sein. Das Gesetz Gottes, das zeigt uns, wo es lang geht. Und wenn wir das Gesetz Gottes mit Füßen treten, dann setzen wir uns auf den Thron unseres Lebens. Und was dabei rauskommt, das sehen wir in dieser Welt. Braucht man gar kein großer Prophet sein. Müsst ihr nur mal in den Fernsehen reingucken und was in unserem eigenen Leben passiert. Also, die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Und man möchte überall Gott rausschmeißen. Früher gab es noch Religionsunterricht. Da hat man wenigstens mal ein bisschen in der Bibel gelesen. Heute möchte man das alles nicht mehr. Man macht humanistische Vorträge. Keine Ahnung, wie toll der Mensch ist. Der ist sehr toll, der Mensch. Die Bibel hat eine andere Meinung darüber. Und das ist für uns einfach wichtig, dass wir uns von diesem Zeitgeist nicht anstecken lassen. Ich komme nachher noch auf andere Dinge, da wird es ein gruselig. Der Mensch der Endzeit ist in ein Kapitel der Bibel völlig beschrieben. Wir werden nachher auf eine Symbolik hinkommen, der sogenannten drei Sechsen. Das ist ja etwas aus der Offenbarung 13 bei dem Antichristen, das Zeichen, das Mahlzeichen. Diese drei Sechsen. Drei Sechsen. Wenn wir 2. Timotheus Kapitel 3 aufschlagen, dann finden wir genau 18 Eigenschaften des Menschen der Endzeit. Und wie viel ist 3 mal 6? 18. 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 5, da kommen insgesamt 18 Dinge vor. Das erste, die ersten 6. Der Mensch der Endzeit wird selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer und den Eltern ungehorsam. Das ist die erste 6. Die zweiten, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleugner, unanhaltsam. Die zweite 6. Und das dritte, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen und das Vergnügen mehr liebend als Gott. Das sind insgesamt 18 Eigenschaften, die hier schon widerspiegeln den Mensch der Endzeit. Und ich glaube, wenn man das so liest, das wurde vor gut 2000 Jahren geschrieben, es war mit der letzte Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, dann würde man denken, der Paulus lebt heute. Denn genau diese Dinge kennzeichnen die Menschheit leider auch heute. Unglaublich. Dann steht dort in Timotheus Brief, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das steht da zum Schluss. Also sie sind ja religiös. Wir glauben doch alle an Gott. Aber die Frage ist nur, an was für einen Gott sie glauben. An irgendeinen ausgedachten Wald- und Wiesengott, aber nicht an den Gott der Bibel. Da müssen wir genau aufpassen. Wenn du Leute fragst, ich bin gläubig, ich bin auch Christ, na klar, mich taufen lassen und konfirmiert und habe zu Hause noch eine schöne Bibel, in Goldschrift sogar. Ist zwar so dick Staub, lese ich zwar nicht, aber ich habe sie. Also der Mensch der Endzeit ist durchaus religiös, kommt mit Gott und Gott nimmt man ja überall in den Mund. Die Frage ist nur, welcher Gott das ist. Du musst nur mit Menschen über Jesus Christus sprechen. Über Gott kannst du dich unterhalten bis in alle Ewigkeit. Da passiert nie was. Aber du musst die Menschen mal sagen, und was mit Jesus? Ist Jesus Christus auch Gott? Ist er der einzige Weg? Die einzige Wahrheit? Ist er der einzige? Oh, nö, das ist er nicht. Bei Jesus trennen sich und scheiden sich die Geister. Muss man im Gespräch machen. Du kannst mit Leuten reden, mit Hinduisten, Buddhisten, was weiß ich nicht alles. Du kannst reden mit denen über Gott, halten die, hören die zu, essen mit denen noch einen Kartoffelsalat. Und dann musst du denen mal sagen, wer Jesus ist. Und zwar der Jesus der Bibel. Der einzige Weg, die einzige Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ja, Jesus ist der intoleranteste, den es überhaupt gibt. Jesus ist der einzige Weg, nicht andere Wege. Und dann wirst du mal sehen, was passiert, wenn du das den Leuten sagst. Dann wirst du ein Sektierer genannt, dann bist du merkwürdig, komisch und was weiß ich nicht alles. Vielleicht ist das der Grund, warum du nie auffällst in deinem Umfeld, weil du immer nur über den angeblichen lieben Gott sprichst. Übrigens gibt es den nicht in der Bibel. Es gibt keine Bibelstelle über den lieben Gott. Es gibt den Gott der Liebe, ist wieder was anderes. Aber den lieben Gott, den wir uns gemacht haben, der fünfe gerade lässt und den wir behandeln können, weiß was ich wie wäre, den gibt es nicht. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 9, Vers 17 und 18 etwas Schlimmes für die Gottlosen, was sie erwartet. Da steht nämlich, Kapitel 9, und ich sah im Gesicht die Rosse und die, welche auf ihnen saßen, und sie hatten feurige und hyazinthfarbene und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern geht Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und dem Rauch und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Ein Drittel wird durch Feuer, Rauch und Schwefel getötet von diesen gottlosen Menschen. Das kommt auf die zu. Offenbarung Kapitel 13, Vers 3 und 4. Da steht, und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt. Da komme ich gleich zu. Entschuldigung, ich bin zu weit gegangen. Ich war erstmal ein Drittel wird getötet durch Feuer, Rauch und Schwefel. Und dann sagt uns die Bibel, dass es am Ende der Zeit, bevor der Herr Jesus wiederkommt, eine Hochkonjunktur von Satanismus, Mord, Zauberei, Unzucht und Diebstahl kommt. Hochkonjunktur. Können wir vielleicht mal ein paar Bilder uns dazu anschauen, über diesen ganzen Kram. Da steht in Kapitel, also in Offenbarung 9, Kapitel 9, Vers 20 und 21, und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von ihren Werken, die nicht mehr anzubeten, die Dämonen und die goldenen und silbernen und die ehernen und steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandern können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, von ihren Zaubereien, von ihrer Unzucht noch von ihren Diebstählen. Das ist letztendlich die Zukunft des Menschen am Ende der Zeit. Übrigens möchte ich dazu was sagen. Satanismus nimmt immer mehr Form an. Die erste Satanskirche, die sogenannte Church of the Devil, wurde 1966 im April gegründet von Lafay. Aber auch schon davor, 1901, gab es satanische Logen. Unter anderem war einer ihrer wichtigsten Männer, Aleister Crowley, in der Satanskirche einer der bekanntesten Leute, mit denen es gab. Und es gibt heute Großstädten, wo man das Abendmahl des Herrn umdreht und hat schwarze Hostien und weiht sich den Satan. Das findet in Zirkeln auch heute noch statt. Und es gibt sogenannte richtige Satanskirchen. Und wenn wir hineinblicken in die ganze Spielwelt, auch was junge Leute spielen, da gibt es viele Spiele mit Flüche bedenkt und andere Dinge. Ich habe mir mal letztes Mal Spiele angeschaut, was man auf PlayStation oder andere Dinger spielen kann. Da muss man sich nicht wundern, dass die Leute nachts nicht mehr schlafen können und merkwürdige Albträume haben, Angstzustände bekommen und dass es dort spukt. Also der Teufel lässt sich gerne einladen bei sowas und verharmlost das nur nicht. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich. Das sage ich euch. Und wenn du glaubst, auch als junger Mensch, das habe ich schon im Griff, dann täusch dich mal nicht. Ich kenne viele junge Leute, die sitzen vielleicht auch hier drinnen in dem Alter. Die haben Depressionen und Angstzustände und Panikattacken, schlafen ein beim Wort Gottes, kommen nicht richtig durch. Warum? Weil sie Horrorfilme gucken, von morgens bis abends. Christen, also sie nennen sich Christen, sind Leute, die in der Kirche kommen und gucken Horrorfilme. Ja. Damit ist nicht zu spaßen, dieses Scary Movie. Da verharmlost man den Film Der Exorzist, Rosemaries Baby. Hochgradig satanische Filme. Das ziehen die Leute sich rein, wie früher ich die Sesamstraße geguckt habe. Ja Leute, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr so abdriftet. Das ist eins der Gründe, warum viele junge Leute sich nicht dem Herrn richtig hingeben können. Weil sie fest sind. Fest mit diesen Dingen. In Offenbarung Kapitel 13, Vers 3, wird ja etwas gesagt, von dem Tier aus dem Meer, dem Antichristen. Ich werde nachher dazu etwas sagen. Ich möchte gleich vorab stellen, ihr müsst nicht meine Meinung teilen. Ich habe eine bestimmte Sicht über Offenbarung Kapitel 13. Du darfst es gerne anders sehen. So wie ich das sehe, sind es Brüder wie Roger Libby und auch Alexander Seibel und andere Leute, die ich sehr schätze. Aber es gibt auch gute Bibellehrer, die das anders sehen. William MacDonald und andere, die haben auch nochmal einen anderen Blick darauf. Ich gebe heute das, was Gott mir geoffenbart hat. Das ist meine Erkenntnis zum heutigen Stand. Wenn du mich korrigieren kannst vom Wort, bin ich gern dabei. Ich habe es auch mal anders gesehen, aber durch mein Studium bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen, um welche Person sich das dort handelt. Also, Offenbarung 13, da steht in Vers 3 und 4 etwas. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Das Tier ist hier der Antichrist, gerade auch, ich werde nachher dazu was sagen, das wird der sogenannte Despot sein des altauferstandenen Römischen Reiches, so damals wie Cäsar das war, ich komme nachher darauf. Und der Drache ist der Satan. Und wir sehen, dass die sich gegenseitig den Ball zuspielen. Und Satan kommt am Ende der Zeit zu dem, wo er immer hin wollte. Übrigens wisst ihr, dass Satan kein Atheist ist. Das wissen wenige. Ja. Wisst ihr warum? Er sagt in Jesaja 14, bei diesem Fall, ich werde mich dem höchsten Gott gleich machen. Satan selbst ist kein Atheist. Der weiß, dass es Gott gibt. Menschen sind so dumm und glauben es nicht. Der weiß, dass es einen Gott gibt. Und was war sein erstes, was war sein Hauptziel? Was sollte Jesus machen? Ihn anbeten. Und dann hat der Herr ihm gesagt, hinweg mit dir. Aber wir lesen Offenbarung 13 eben, was tun sie? Sie beten das Tier an, den Antichristen und den Drachen. Das heißt, Am Ende der Zeit wird durch dieses antichristliche Zeitalter, was eintritt, ich werde da nachher noch zu was sagen, wird Satanismus hoch 10 stattfinden. Wie nie zuvor im Leben werden die Menschen Satan anbeten. Das ist sein Ziel schon immer gewesen. Das war schon immer sein Ziel. Und da wird es so sein. Dann lesen wir Vers 14 und 15 etwas von dem Tier aus der Erde. Dazu sage ich nachher, wer das ist. Es gibt ein Tier aus dem Meer. Das ist nach meiner Erkenntnis, da komme ich nachher zu, das alterstandene römische Reich, was die Bibel sagt, unter einem Despoten, so wie damals Cäsar war. Und das Tier aus der Erde, das ist der falsche Prophet, den man aber auch gleich machen kann mit dem Antichristen, besonders für Israel. Das wird der sein, der sich auch in den Tempel setzt. Das wird der falsche Messias sein. Ich werde darüber, über das Tier aus der Erde, beim letzten Endzeitkompass, besonders wenn es um Israel geht, ganz intensiv das auslegen. Ich streife das heute nur. Ich möchte euch nur sagen, um welche Dinge es dort geht. Da steht nämlich in Vers 14 und 15, und es verführte die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Also hier sehen wir, dass es eine Zusammenarbeit gibt zwischen dem falschen Antichristus, der besonders auch Israel verführen wird, und der Leiter oder der Despot, der Herrscher aus dem altrömischen Reich. Und das wird, später kommt noch der hohe Verführungsleiter der abgefallenen Kirche Babylon dazu. Das wird wahrscheinlich ein Papst sein. Und diese drei werden letztendlich dem Satan zuspielen. Eine fürchterliche Entwicklung, eine Hochkonjunktur, wie gesagt, aus der Finsternis. Völlige Abhängigkeit vom Antichristen und das politische Tier. Das lesen wir in Offenbarung 13, 16, 17. Und es bringt alle, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres. Das ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Da übrigens kommen diese drei Sechsen her, die ja auch im Satanismus eben halt stark verbreitet sind. Viele haben versucht zu berechnen. Es gibt ja auch im Hebräischen sind ja Zahlen auch Buchstaben. Einige haben gesagt, das ist der Nero gewesen oder Cäsar und was weiß ich nicht alles. Da möchte ich jetzt gar nicht spekulieren. Meines Erachtens ist es einfach auch so zu verstehen, dass die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen. Am sechsten Tag dort bei der Schöpfung hat Gott den Menschen geschaffen und die Zahl 7 ist die göttliche Zahl. Und sozusagen Jesus, den könnte man in Verbindung bringen mit 3 mal die 7, der vollkommene Mensch in Gott. Und so wird der Antichrist oder die Menschen werden als Menschen sich völlig dem Satan hingeben. Ja, deswegen auch dieses harte Gericht der drei Sechsen. Da ist viel spekuliert worden, aber viel Unsinn auch. Leute, geht da nicht so auf Spekulation ein. Da steht drei Sechsen. Wichtig ist, an dieses Mahlzeichen kann man heute schon in vielen Dingen leben. Manche Länder haben das schon. Ich glaube aber auch, dass es sowas geben wird, so ein Chip, da bin ich von überzeugt. So ein Mahlzeichen kann es echt geben. Aber ich glaube auch, dass dahin steht, auf den Händen und auf den Kopf ist das Zeichen. Das bedeutet letztendlich auch, der Mensch handelt, ein Bild für die Hand, und er denkt, ein Bild für den Kopf, wie der Satan. Das heißt, die Leute, die das annehmen, an Hand und Kopf, sie handeln und denken wie Satan. Das steckt letztendlich in dieser Botschaft meines Erachtens am meisten dahinter. Und das passiert ja leider durch diese fürchterliche Anbetung auch. Dann Gericht für die Menschen, die das Mahl angenommen haben. Das lesen wir in Offenbarung 14, Kapitel 14, 9 bis 11. Ich lese uns das mal vor. Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder seine Hand, so wird er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Das sind fürchterliche Zustände, die dort passieren werden, Gerichte, und es wird noch etwas passieren in dieser Endzeit für die Menschen, die den Herrn nicht annehmen. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 14, die Verse 17 bis 20. Und ein anderer Engel kam aus dem Himmel, aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kälte hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Wir wissen das, Bibelleser wissen das, auch in Sacharja gerade. Es wird nochmal eine letzte Schlacht kommen, die Schlacht von Harmagedon, wo die ganzen Völker der Welt hineingehen, an Israel angreifen, und es wird ein fürchterliches Gemetzel dort geben. Und dann wird der Herr wiederkommen, wird dem Ganzen ein Ende machen. Aber wir sehen, welche Auswirkungen das hat, welch ein Blutvergießen. Unglaublich, was da passiert. Dann andere heftige Gerichte, ich kann jetzt nicht alle Bibelstellen vorlesen. Offenbarung 16, 21, Offenbarung 19, 19 bis 21, fürchterliche Gerichte. Dann eine große Traurigkeit wegen wirtschaftlicher Zerbruch. Offenbarung 18, die Verse 9 bis 19, gerade diese große Verführungskirche Babylon, die sich eins gemacht hat mit der politischen Macht, diesem Tier aus dem Meer und auch dem Antichristen, das ist ein Dreieck. Der Antichrist verführt Israel, das Römische Reich, den Despoten, wird die Weltwirtschaft völlig in Macht haben, und die große unreine Kirche Babylon wird dort mitmachen. Das haben wir jetzt schon alles. Da komme ich, so Gott will, nächstes Mal, wenn ich predige, über die, was die Bibel sagt, über die Zukunft der Weltreligion und der Gemeinde. Es wird eine fürchterliche Vermischung geben zwischen diesen drei Dingen. Also das heißt, es wird religiös einen geben, der ist der Leiter. Das wird wahrscheinlich einer aus der römisch-katholischen Kirche sein. Anders kann man Babylon nicht deuten auf den sieben Hügeln. Das ist ganz klar Rom. Da sind sich auch alle Bibelausleger einig. Das andere ist eben halt die politische, wirtschaftliche Macht. Das wird sogenannt der neue auferstandene Cäsar sein. Das wird nicht Cäsar sein, aber so einer wie Cäsar war, der sich auch anbeten lassen hat, muss man wissen. Also Cäsar hat sich anbeten lassen. Das wird der genauso machen, habe ich eben gelesen, Offenbarung 13, 3 bis 4. Und dann wird der Antichrist natürlich mit hineinspielen in die ganze Sache. Er wird Israel verführen. Der Antichrist wird Israel vorgaukeln, er wäre der Messias. Und die werden einen Bund schließen. Ich werde später darauf kommen. Ich kann es heute nicht auslegen. Ich werde das auslegen, so Gott will, wenn es um Israel geht. Also da sind Dinge, die auf uns zukommen, die sind wirklich unheimlich. Es wird eine teure Zeit sein. In Matthäus 24, 7 übersetzt Luther Hungersnöte mit teure Zeiten. Und das ist eben halt, da stehen wir auch drin, die Wirtschaft, die großen Leute der Wirtschaft wissen, wenn es so weitergeht wie jetzt, wir stehen kurz vor einer Inflation. Es wird so viel Geld gedruckt, man weiß gar nicht mehr wohin damit. Und wir sehen, dass die Zeiten auch schwierig werden. Ich glaube nicht, dass es noch lange dauert, bis da auch irgendwann die Dämme brechen. Ja, das nur für euch als Information. Und die Leute, die sich dann eingelassen haben mit diesem satanischen Kram, die werden eine große Traurigkeit sehen, wenn die Babylon, diese große Verführungsweltkirche, wenn die stürzt. Dann fällt die Maske fällt bei allen nachher. Die Maske fällt bei den leitenden religiösen Verführer, bei den auferstandenen Despoten für das altrömische Reich, was kommt, dazu werde ich gleich was sagen, und die Maske des falschen Propheten, der sich ausgibt als der Christus, der nicht ist. Es ist das kleine Horn, da werde ich später noch das auslegen. Diese werden dann am Ende, also an der Mitte der Trübsalzeit, die letzten 3,5 Jahre, da fällt die Maske. Und das ist die Zeit, die Jesus in Matthäus 24 sagt: Würde diese Zeit nicht verkürzt, würde gar keiner durchkommen. Also das wird eine Verführungszeit sein, wie sie noch nie da ist. Kein Wunder, ist ja förmlich die ganze Trinität des Satans dort auf dem Plan. Und er hat überall das Regiment. Das passiert, wenn Satan das Regiment hat. Das sehen wir in der Gerichtszeit, und das sehen wir dort, was da passiert. Dann werden, wie gesagt, große Verführung sein, Offenbarung 20, 7 bis 9. Und das endgültige Gericht vor dem großen weißen Thron, Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Eines Tages, ob sie wollen oder nicht, müssen die Leute, die Menschen, die Gottlosen vor dem Richterstuhl Christus. Und wer da nicht versöhnt ist mit Jesus, geht in die ewige Nacht. Lasst euch nicht von Leuten Lügen erzählen, es gibt noch eine Chance und Gott ist nicht so genau und es waren doch auch liebe Menschen. Wer Jesus Christus nicht als seinen persönlichen Heiland annimmt, geht ewig verloren. Ewig. Und wer ihn annimmt, ist ewig gerettet. Das ist die Botschaft der Bibel. Alle anderen Botschaften sind Botschaften von Menschen und Verführung. So, die Politik. Die Zukunft der Politik. Da habe ich heute schon ein bisschen vorgegriffen. Ich kann euch, wie gesagt, nicht die ganzen Bibelstellen jetzt noch vorlesen. Das müsst ihr bitte nachschlagen. In Offenbarung 13, die Verse 1 bis 10 und natürlich auch die Verse 11 bis 18, wird von zwei Tieren gesprochen. Einmal ein Tier aus dem Meer. Ich habe euch gesagt, wie ich das sehe. Und das Tier aus der Erde. Das Tier aus der Erde ist heute nicht Thema. Das wird, wenn wir Israel haben. Das Tier aus dem Meer. Wenn wir uns das lesen, Offenbarung 13, die Verse 1 bis 10, dann merken wir Folgendes. Wir sehen einerseits das Haupt des wiedererstehenden römischen Weltreiches, so der Cäsar der politischen Weltmacht, kann man ihn so bezeichnen. Ja? Und andererseits den eigentlichen Antichristen. Das ist das Tier aus der Erde. Offenbarung 13, 11 bis 18, der sogenannte falsche Prophet. Er ist auch ein König, Führer und Verführer der von Gott abtrünnigen Masse des Volkes Israel. 1. Johannesbrief 2, 18 und 22 und 2. Johannesbrief Vers 7. In Wahrheit sind die beiden genannten Übermenschen Antichristen. Das Tier aus dem Meer ist der politische Verführer der ganzen Welt und das Tier aus der Erde der falsche Messias und Verführer besonders für Israel. Denn beide sind offenbare Gegenspieler und Widersacher des wahren Königs Jesus Christus. Beide sind vom Satan inspiriert und von diesem erwählt, um die Menschheit völlig in den Besitz des Fürsten der Finsternis zu bringen. Das ist letztendlich ihr Ziel. Das ist das Ziel dieser beiden am Ende der Zeit besonders hervortretenden Menschen. Es ist einmal diese politische Macht und ich werde gleich über die EU etwas sagen. Das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, 1 bis 10. Das erste Tier, das Johannes aus dem Meer aufsteigen sieht, ist als solches schon früher in Erscheinung getreten. Das Tier wird als ein solches gekennzeichnet, das war, nicht ist und aus dem Abgrund heraufsteigen wird, aber ins Verderben gehen wird. Offenbarung 17, 8. Schon der Prophet Daniel, und jetzt kannst du mal die Zeichnung darauf machen, der Prophet Daniel, Kapitel 2 und 7, hat auf dieses Tier, es ist das vierte, hingewiesen. Denn drei sind ihm bereits vorangegangen. Aber es vereinigt in sich die Gräuel aller drei vorausgehenden Tiere. Wenn ihr Daniel 2 liest, ich werde euch das gleich auslegen, und 7, dann werdet ihr merken, dass der Antichrist genau diese anderen drei Weltreiche in sich verkörpert. Das ist diese symbolische Sprache, die werde ich euch gleich deuten. In der Tat, die Angaben über dasselbe in Offenbarung 13 sind sozusagen die gleichen wie in Daniel Kapitel 7. Es ist also in beiden Visionen das gleiche Tier gemeint. Es vereinigt in sich die furchtbaren Charakterzüge der ersten drei Weltreiche Daniels. Und diese wird es noch überbieten an Grausamkeit. Wir können daraus erkennen, welches Schreckenregiment dieses vierte Tier ausüben wird. So, jetzt kommen wir da hin. Ich werde euch dazu was sagen. Erstens, in Daniel Kapitel 2, die Verse 38 und Daniel Kapitel 7, Vers 4, da wird ein Tier gezeichnet, goldenes Haupt, Löwe mit vier Adlerflügeln. Und das war Babylon. Und das existierte von 605 bis 539 vor Christus. Das heißt, diese Vision in Daniel 2 und 7, das erste Tier, diese Vision, goldene Haupt, Löwe mit vier Adlerflügeln, ist Babylon. Das zweite Tier, Daniel 2, 39, Daniel 7, 5, ist das sogenannte Medo-Persische Reich. Das ist das zweite Bild, was er sieht. Silberne Brust und ein Bär mit drei Rippen im Maul. Das ist beides die gleiche Vision für das Medo-Persische Reich. Und das hat das Babylonische abgelöst. Ihr wisst, Israel ist in die babylonische Gefangenschaft gekommen, dann kam der König Kirus und sie sind wieder zurückgeführt worden nach 70 Jahren. Medo-Persien hat da das babylonische Reich abgelöst. 539 bis 331 vor Christus hat das Medo-Persische Reich das Sagen gehabt. Das ist Weltgeschichte, die Daniel vorher gesehen hat. Das ist Weltgeschichte, Leute. Die Bibel ist das aktuellste Buch. Ja. Weltgeschichte vorausgesehen. Das dritte Tier wird beschrieben in Daniel Kapitel 2, Vers 39 und Daniel Kapitel 7, Vers 6. Es ist Griechenland gewesen. 331 bis 146 vor Christus ein Bild, der kupfernde Bauch und Lenden, Panther mit vier Flügeln und vier Köpfen. Griechenland unter Alexander den Großen hat enorm Power gehabt, sag ich mal, und haben das Medo-Persische Reich abgelöst, abgesetzt und haben dort wirklich eine unglaubliche Herrschaft gehabt. Alexander der Große war ein riesen Krieger, der in kurzer Zeit fast die ganze Welt eingenommen hat. Unglaublich. Und das vierte Tier in Daniel Kapitel 2, Vers 40, sowie Daniel Kapitel 7, die Verse 7, 19 und 24, das ist das Römische Reich. Das hat existiert von 146 vor Christus bis 476 nach Christus. Das Bild dafür sind die eisernen Schenkel. Es ist ein gräuliches Tier mit eisernen Zähnen. Und dieses vierte Tier, warum? Und wenn ihr euch mit der Geschichte mal ein bisschen beschäftigt, das war Grausamkeiten über Grausamkeiten, was die auch erfunden haben. Ja. Unglaubliche Dinge. Man hat Christen in die Arenen geworfen und lebendigen Leib hat man sie auffressen lassen von Löwen und andere Abartigkeiten. Also wirklich, auf solche Gedanken kann nur der Teufel kommen. Und der hat diese Leute auch inspiriert. Und dann muss man lesen in Daniel Kapitel 2, die Verse 41 bis 43, Daniel 2, 41 bis 43 und Daniel Kapitel 7, die Verse 8, 20 bis 26, der sogenannte Zehn-Staaten-Bund, die Zehen aus Eisen und aus Ton. Und das passt nicht. Und das ist ein Bild des am Ende der Zeit auferstehenden Römischen Reiches, in dem wir uns in der EU befinden. Die EU ist das auferstandene Römische Reich. Ich werde uns das gleich nochmal erklären. Dieser Zehn-Staaten-Bund wird passieren unter der Herrschaft zehn Hörner, daraus das kleine Horn. Das lesen wir in diesen Stellen. Das kleine Horn ist der Antichrist. Und genau das wird passieren. Und dann gibt es natürlich Daniel Kapitel 2, die Verse 34, 44, 45 und Daniel Kapitel 7, die Verse 11 bis 14, 26, 27. Da kommt ein Stein, das ist ein Bild für Jesus Christus bei seiner Wiederkunft auf den Ölberg, Sacharja 12, Vers 4. Und dieser Stein zermalmt alles. Wenn Jesus wiederkommt, macht er den Antichristen und das ganze Reich dem Garaus. Ja, das ist so die prophetische Schau von diesem Ganzen. Und die EU, ich werde euch das jetzt mal ein bisschen vorlesen. Im Jahr 1957 in Rom, die sogenannten römischen Verträge, so hießen die, gründeten Deutschland, Italien, Belgien, Frankreich, die Niederlande und Luxemburg die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, aus der die Europäische Gemeinschaft EG und somit die spätere Europäische Union mit Inkrafttreten des 1993 in Maastricht unterzeichneten Vertrages hervorging. Es hat gedauert. Es ist angefangen 1957, haben sie sich dort in Rom getroffen. Das ist interessant aus. Treffen sich dort nicht in London, nicht in Afrika, nein, in Rom. Die altrömischen Verträge. Und die finale Konstitution der heutigen EU zeichnete sich mehr und mehr ab. Die Mitgliedstaaten einigten sich auf diverse Regularien in dem Bereich Justiz, Innen-, Außen- sowie Sicherheitspolitik. Und die EU möchte alles unter Kontrolle haben. Also das ist alles muss beherrscht sein, überall Einblicke haben. Und glaubt mir das, wir leben in diesen medialen Zeitaltern, ob das das Internet oder das Handy ist. Und wenn ihr glaubt, das wird nicht abgeguckt und abgedatet, dann glaubt ihr noch am Weihnachtsmann. Leute, es gibt installierte Kameras in den Computer, das weißt du selber noch viel besser. Die wissen genau, wer da sitzt und welche Schokolade du gerade gegessen hast. Das ist eine völlige Kontrolle und deswegen sollten wir da auch ein bisschen aufpassen, wie wir mit diesen Medien umgehen. Jetzt hört mal gut zu. Henry Spark, einer der Gründungsväter der Europäischen Union, sagte: Wir fühlten uns wie die alten Römer an diesem Tag. Wir widerschufen bewusst das Römische Reich. Das sagt dieser Mann, der ein leitender Mann war bei der Gründung der EU. Das hat Daniel schon vorausgesagt, dass das passiert. Und da ist es eingetroffen. Merkt ihr? Die EU vergrößerte sich mit der Zeit von den anfänglichen 6 Gründungsstaaten bis heute auf ungefähr 28, haben wir, bin ich der Meinung, Mitgliedstaaten. Nachdem sie 1993 von Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und Belgien gegründet waren, schlossen sich 1973 dann noch Dänemark an, Großbritannien und Irland der Union an. Genau. In den 80er Jahren folgten dann auch Griechenland, Portugal und Spanien. Ich möchte euch jetzt nicht alles auflegen, wer da noch da ist. Das könnt ihr euch im Internet selbst mal, sonst läuft mir die Zeit weg, anschauen. Aber man geht davon aus, insgesamt zählt die EU heute, alle zusammen, die Einwohner 508.190.000. Das ist schon eine Menge. Welche Ziele und Werte verfolgt die Europäische Union? Ja, die Europäische Union verfolgt mehrere Ziele und Werte. Zu ihren Zielen gehören die Förderung des Friedens, der europäischen Werte und des Wohlergehens ihrer Bürgerinnen und Bürger. Weitere Ziele sind die Freiheit, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit der Mitglieder ohne Binnengrenzen sowie die Eindämmung sozialer Ungerechtigkeit und die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen, territorialen Zusammenhalts und Solidarität zwischen allen Mitgliedstaaten. Merkt ihr das? Überall möchten sie die Fäden ziehen. Die EU agiert als gemeinschaftliche wirtschaftliche Währungsunion, dessen Währung in 19 von 28 Staaten seit 2002 der Euro ist. Mit Beitritt in die Europäische Union stimmt jedes Land zu, die Werte der EU zu verfolgen und zu teilen. Zu den wichtigsten Werten der Union zählen die unantastbare Würde des Menschen, die Meinungs- und Informations- und Reisefreiheit aller Bürgerinnen und Bürger der EU sowie die Einhaltung der demokratischen Rechtsform. Weiterhin besagen die Werte der Union, dass alle Männer und Frauen gleichgestellt sind und das Recht auf Freiheit von Diskriminierung aufgrund ihrer Artigkeit haben, ihrer Rasse, ihrer Religion oder ihrer ethnischen Herkunft besitzen. Und wisst ihr, hier ist ganz wichtig, dass man möchte dorthin und möchte den Menschen schaffen, so wie sie sich das vorstellen. Ja, das ist letztendlich das Ziel. Man geht immer mehr weg von Individuen, man möchte die Leute wirklich so prägen. Und wer da nicht mitspielt, der fliegt raus. Und wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit der EU und mit den ganzen Fördermitteln, die es da gibt, auch politisch, auch wenn man soziale Projekte hat, entweder man spielt mit den Leuten mit, macht den ganzen Zirkus mit, dann kriegt man Geld, oder man kriegt ein Problem. Und das wird immer größer werden. Vielleicht nochmal für euch, in der EU-Verfassung bzw. dem Vertrag von Lissabon 2007 wurde der verfasst und 2009 trat der in Kraft. Da fehlt ausdrücklich der Gottbezug. Kein Hinweis auf die Verantwortung der Menschen und der Politik vor Gott. Ebenso wenig wie der Hinweis auf die Bedeutung der jüdisch-christlichen Tradition für die europäischen Staaten. Man hat ganz bewusst gesagt, Gott klammern wir aus. Und ich sage euch das, egal wer das ist, ob das die EU ist oder du in deinem Leben, wer Gott ausklammert, geht in den Ruin. Und wir müssen kein Prophet sein, die werden scheitern. Der Antichrist wird sicherlich das missbrauchen bis zu einem gewissen Punkt und nachher geht alles den Bach runter. Das sagt die Bibel alles voraus. Vielleicht nochmal wichtig bei diesem Emblem, die Bedeutung des Europa-Emblems, dieser 12 Fünfzacksterne auf blauem Hintergrund. Wisst ihr, Papst Johannes Paul II. Hat Folgendes dazu gesagt. Und der muss es ja ein bisschen wissen als damaliger Haupt der katholischen Kirche. Der legt das wie folgt aus. Offenbarung 12, Vers 1. Da gibt es eine Frau mit einem kleinen Kind und so. Er bezieht sich auf Maria als Königin des Alls. Außerdem stehen dieselben 12 Sterne mit dem königlichen Blau für den Sieg des Freimaurertums. Wenn man sich ein bisschen mit Freimaurertum beschäftigt, das ist ja so eine Geheimloge, Freiheit, Einheit, Brüderlichkeit, Vini Vidi Vici, was auch in manchen, glaube ich, bekannt ist. Da müssen wir einfach aufpassen. Das ist die Philosophie, die dahinter steht. Und das wird so kommen. Die abtrünnige Kirche, das Babylon, und das wird sicherlich aus der katholischen Kirche herkommen, in Leitung, das wird alles unter einen Dach kriegen. Ich werde dazu nächsten Mal was sagen, über was Zukunft auf die Gemeinde, welche Verführung. Da werde ich ganz doll darauf gehen, die ganzen Ökumene und was da auf uns zukommt. Das ist jetzt nicht mehr mein Thema. Also die Hörner sprechen von Staaten und Mächten, die das alte Rom in sich aufgenommen hat, ihnen in gewissem Maß das Eigenleben gelassen hat. Im neuen Reich aber tragen die Hörner Diademe, das heißt Königskronen, denn das römische Weltreich wird ein Staatenbund unter gemeinsamen Oberhaupt sein. Das ist das Ziel. Deswegen auch die Diademe. Von einem dieser Köpfe wird gesagt, dass er zum Tode verwundet worden sei, aber die Wunde zum Erstaunen aller geheilt wurde. Offenbarung 13,3, Offenbarung 17,8. Damit ist der spätere Wiederaufstieg des römischen Reiches angedeutet. Dieses damals zum Tod verwundete Haupt des alten Reiches ist das Kaisertum. Und das mit dem ganzen Reichtum zusammen unterging und in diesem Charakter Cäsar und Gott seines Volkes bisher nicht wiedergesehen wurde, aber der Endcharakter wird wieder so sein. Das heißt, das, was damals schon war unter Cäsar, und das ging nachher runter, die Römer haben ja noch immer irgendwo verstreut ihre Sachen so gehabt, aber das wird am Ende der Zeit nochmal ganz, ganz extrem unter dieser Leitung sein. In der Gerichtszeit wird dies nicht mehr so sein. Dann wird der Drache Macht, Thron und Gewalt geben, so wie es ihm gefällt. Der letzte Cäsar wird von Satan auf dem Thron erhoben, hinter dem er aber als leitender Usurpator wirkt, also der, der alles herrscht, um die kurze ihm noch bleibende Frist auszunutzen. Dies gehört nicht zum Gericht über die von Gott abgefallenen Menschheit. Dies gehört mit zum Gericht über die von Gott abgefallenen Menschheit, die so unendlich viel Gutes von ihrem Schöpfer empfangen hat. Sie wird nun schutzlos allem Bösen ausgesetzt sein. Letzten Endes wird sie sich nicht scheuen, Satan sogar göttliche Verehrung zu zollen, weil er dem Tier so große Macht gegeben hat. Das ist Satans letzte Ziel, seine Gottverherrlichung und Gottgleichstellung. Übrigens gibt es schon heute, vor allem in den Großstädten, ein weiteres Zeichen der Zeit, Gruppen, die den Teufel in aller Form anbeten. Politisches Hauptziel wird Kontrolle sein, Offenbarung 13, 16 bis 18. Totale Kontrolle. Man möchte eine Gemeinschaft haben, am Ende der Zeit, wo Politik, Wirtschaft und Religion zusammengeht. Man möchte das alles zusammen bündeln. Und das ist das große Ziel. Wisst ihr, Adam Weishaupt, das ist der Gründer der Illuminaten, der sagte im 18. Jahrhundert voraus, dass das Menschengeschlecht eine einzige Familie und die Welt die Wohnung von Menschen sein wird, die nur ihrer Vernunft folgen werden. Das ist schon eher das Ziel dieser Geheimlogen, ob das Freimaurer sind, Illuminaten, die auch dort, warum knackt das eigentlich immer hier? Keine Ahnung. Das ist letztendlich ihr Ziel. Ja? Das ist das Ziel, dieses Weltreich zu haben, mit Gott auszuklammern, der Mensch selbst ist Gott. Das ist leider so. Und Satan inspiriert die Menschen, ihr werdet sein wie Gott, sagte er zu Eva. Ihr werdet sein wie Gott. Er selbst wollte auch sein wie Gott. Das heißt, er gibt seine Interessen, seine Leute weiter. Und am Ende wollen alle Gott spielen. Und das ist eben halt der Untergang. Man möchte Frieden schaffen ohne Jesus Christus. Und das geht nicht. Jeremia 6, Vers 14, Jesaja 48, Vers 22, 1. Thessalonicher 5, 3, Jesaja 48, 18, Epheser 2, Vers 14, Frieden ohne Jesus geht nicht. Es geht einfach nicht. Die Bibel sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Und das, was der Antichrist auch im Bündnis mit Israel dort mit Scheinfrieden versucht, laut Daniel 9, es wird nicht gelingen. Die Bibel sagt, sie werden sagen, Friede, Friede, und es ist kein Friede. Geht doch nicht. Es kann keinen Friede geben ohne Jesus. Und dieser Scheinfriedensvertrag, den das Tier aus dem Meer, das römische Despot mit Israel machen wird, der wird nicht halten. Er wird ihn brechen, diesen Bund. Und das ist genau das, was in den 10 Staaten auch vorher schon angekündigt wird. Eisen und Ton haftet nicht aneinander. Es ist nur eine Scheinehe. Einer nutzt den anderen aus. Das ist genau das, was heutzutage in der Welt passiert. Ja. Scheinkooperation. Es geht nur um Macht, Macht und Macht. Menschen bleiben auf der Strecke. Das ist übrigens das, was passiert in der ganzen Wirtschaft. Ich meine, da muss man kein großer Prophet sein. Ihr seht das hier, was passiert. Leute in der dritten Welt werden ausgebeutet. Auch gerade in Indien, dort Kinderarbeit nimmt ja immer mehr zu. Ne? Und ihr müsst wissen, dass wir, was wir auch kaufen, das ist oft so mit Chemie vollgeseucht und andere Menschen geben ihr Leben dafür hin. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geguckt habt, in Indien oder auch in China, da gibt es manche Orte, da ist die Umwelt so verseucht, das Wasser so verseucht, die Menschen, die dort arbeiten, die sterben an Krankheiten, die gibt es gar nicht zu erklären. Schlimmer noch als Krebs. Und nur wegen Konsumsucht. Noch mehr die Preise senken, noch mehr in den Weltmarkt reinschießen. Profit, Profit und nochmal Profit. Das ist die Machtbesessenheit. Und wir sehen, wie weit wir in diesen Dingen drin sind. Wie weit wir da drin sind. Und wir müssen selbst aufpassen, auch unter den Christen. Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir da aufpassen, dass wir uns nicht hineinbringen lassen. Man will uns ja auch immer alles vorlügen, was wir alles angeblich noch brauchen. Die Werbung erzählt uns ja, was wir eigentlich alles noch brauchen. Diesen ganzen Zirkus und Humbug. Und deswegen ist es nicht unwichtig, was du siehst. Das wird dich prägen, auch was du liest. Es gibt bestimmte Zeitungen, das ist Zeitverschwendung, so etwas zu lesen. Natürlich müssen wir auch mal die Zeitung lesen. Gibt es auch noch ein paar vernünftige Zeitungen. Und auch mal gibt es auch im Fernsehen etwas Vernünftiges. Wird zwar immer weniger, aber ein bisschen Vernünftiges gibt es da ja auch. Aber im Allgemeinen kann ich euch nur den Rat geben, investiert eure Zeit und Kraft im Gebet, im Bibellesen und im Dienst für den Herrn. Also ich habe das noch nie bereut, eine Bibelarbeit gemacht zu haben. Aber ich habe das schon manches Mal bereut, so manchen Film mir anzugucken. Ich dachte, Mann, jetzt habe ich da 2 Stunden verbracht, so völliger Quatsch da. Mensch, hätte ich 2 Stunden schön Bibelarbeit machen können oder ein gutes Buch lesen können von Spurgeon oder keine Ahnung was. Und das letzte, der letzte Punkt, Moral und Ethik. Jesus sagt, es wird wie in den Tagen Noahs und Lot sein. Matthäus 24, 37 bis 39, 1. Mose 6, 2 bis 8, Lukas 17, 28. Jesus sagt, es wird so sein wie damals. Die haben geheiratet, gegessen, Party gemacht. Der Noah hat gebaut. Und die haben gesagt, der ist doch bescheuert. Der ist doch bescheuert. So wie Leute dich und mich verlachen. Oh, guck mal, wie dumm die sind. Du bist heute im Gottesdienst, so was Dummes. Mensch, Party machen. Was willst du denn im Gottesdienst? Was willst du denn mit diesem langweiligen Gott? Das ist doch ein Spießverderber. Ein Spielverderber. Gott will doch aus uns ein Spielverderberleben führen. Hast doch nichts, wenn du dich bekehrst. Ist doch ein jämmerliches Leben. Hast doch nichts. Gott ist doch eine Spaßbremse. Merkt ihr das? Das sind alles Zitate direkt aus der Hölle, die ich eben genannt habe. Und das nimmt leider auch Überhand. Und man überlegt sich das. Ach, es regnet heute, vielleicht kommt auch ein Sturm, ich bleibe zu Hause. Für jede Kleinigkeit. Ach, mir geht's heute nicht so gut. Ich bleibe zu Hause. Was meint ihr, wenn Jesus das mal gemacht hätte am Kreuz? Der hätte Gründe gehabt, nicht dahin zu gehen. Aber der ist dahin gegangen. Der hat fürchterliche Kopfschmerzen gehabt, glaubt mir das. Den ging es nicht gut, körperlich. Den haben sie halb tot geschlagen. Der ist dahin gekrochen und hingetreten worden. Und er ist trotzdem dahin gegangen. Und wir haben schon Angst, wenn mal so ein Sturm kommt. Was soll denn passieren? Jetzt drehen die Leute alle durch. Ja, was soll denn passieren? Was passiert denn? Dann kommt der Sturm und bringt uns um und dann sind wir beim Herrn. Für was machen wir uns denn so einen Kopf? Haben wir denn so, halten wir das kleine Leben, was wir haben, so doll fest, dass wir glauben, das ist unser alles? Glauben wir überhaupt an die Ewigkeit? Glauben wir daran, dass es eines Tages, dass es da viel besser ist? Ich glaube nicht, dass wir daran glauben. Dann würden wir doch nicht für jede Kleinigkeit immer gleich so eine Panik schieben. Wenn ich als Ungläubiger manche Christen beobachte, wenn Krisen kommen, würde ich sagen, an den Gott, was ist denn das für ein Gott? Der trägt ja auch nicht. Du hast doch auch, du freust dich doch gar nicht auf den Himmel. Du redest mir immer, der Himmel ist so gewaltig und bei Jesus ist das so schön. Aber du hast Angst, zu Jesus zu kommen. Das muss ja fürchterlich sein im Himmel. Du willst ja da gar nicht hin. Leute, und da müssen wir umdenken lernen. Und wir haben Brüder und Schwestern, die haben uns das bewiesen im Angesicht des Todes und der Schmerzen und der Krebs. Und sie haben gestrahlt. Sie haben gestrahlt. Und wohin wollten sie gehen? Zum Fluss, als ihnen klar wurde, es geht nach Hause. Die wollten nach Hause gehen. Die wollten nach Hause gehen. Und die sind am Ziel. Und glaubt es mir, auch wenn wir viele Tränen über sie weinen, das dürfen wir. Die möchten mit uns nicht eine Sekunde tauschen. Leute, wir sind tot. Hier ist Dunkelheit, aber doch nicht beim Herrn Jesus. Moral und Ethik, wie in den Tagen Lutz. Ach, was interessiert mich Gott? Ach, was interessiert es mich? Ich mache mein Ding. Gottes Schöpfungsordnung wird völlig umgekehrt. Römerbrief, Kapitel 1, 24, 28. Ich will jetzt nicht auf einzelne Details eingehen. Man muss sich ja heute entschuldigen, wenn man als Mann eine Frau heiratet. Da muss man sich entschuldigen. So weit sind wir gekommen. Versteht ihr? Und wir müssen dagegen angehen. Wir müssen ja sagen, interessiert mich, sollen sie doch machen, was sie wollen. Nein, nicht! Wir haben ein Recht und eine Pflicht. Wir müssen den Menschen sagen, Leute, ihr geht auf die Hölle zu. Das ist falsch, euer Denken. Das ist das Denken. Das ist es, satanisches Denken. Gott hat uns so wundervoll geschaffen. Und wenn wir uns gleich machen, Mann und Frau ist gleichartig. Seid ihr verrückt geworden? Dieser ganze Gender. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal durchgelesen habt. Da wird ein Übel bei. Zu Recht würde man vor 20 Jahren so eine pädagogische Ansätze in den Schulen oder in den Kitas hereingenommen haben, dann hätte man zu Recht eine Strafe gekriegt für 10 Jahre Knast. Und heute wird das salonfähig gemacht. Heute wird das so hingestellt, das ist das Normalste. Nein, das ist nicht normal, das ist antichristlich, das ist teuflisch. Und solange ich lebe, werde ich dieser Gender, der kommt direkt aus der Hölle. Und wir dürfen das nicht einfach so, und wir müssen unseren Mund aufmachen. Manche sagen, nicht so laut, was ist denn los? Nicht so laut. Was bist du denn für ein Christ? Nicht so laut. Wir müssen uns klar positionieren zum Herrn Jesus und müssen sagen, da machen wir nicht mit diesem Kram. Und egal wer sie sind, ob sie Bundespräsidentin ist oder der Kaiser von China, es interessiert mich doch nicht. Es ist Sünde, was ihr sagt. Sünde und nochmal Sünde. Ja, wir haben auch nichts gekriegt. Das ist mir auch völlig egal. Wir wollten eine Kita auch öffnen. Unter diesen Regeln nie und nimmer, nicht über meinen Tod hinaus. Dann machen wir es eben halt anders. Dann wird der Herr uns Spenden geben. Der Herr braucht das alles nicht. Aber diesen Kram, also solange ich existiere auf dieser Welt, wird das nie passieren. Ich weiß nicht, was hier heute hier los ist, aber ich kann mir schon denken, wer da oben, nicht der da oben, sondern eher der da unten, aber egal. Also, ich möchte euch das zum Schluss nur mitgeben, dass ihr euch das nicht rauben lässt. Ja? Die Moral und die Ethik, und ich sage euch das leider auch unter den Christen. Die lassen sich damit anstecken. Und dann sagen sie, Schöpfungsordnung Gottes drehen wir mal einmal um. Und wie viele Christen fangen jetzt an, merkwürdige Gedanken zu haben, wo ich denke, hallo, was ist denn da passiert? Aber wisst ihr, was das ist? Und das ist das, was die Bibel sagt. Diese Vernetzung, versteht mich nicht verkehrt. Wir müssen alle einen Blick für die weltweite Gemeinde Jesu haben. Ja, da bin ich bei euch. Und wir müssen uns freuen, wenn Leute in Russland rettet, in China, in Taiwan und wo auch immer. Ja, da bin ich bei euch. Aber wenn wir uns in einer falschen ökumenischen Bewegung eins machen mit Strömungen, die völlig, völlig gegen der Schrift sind, da können wir nicht mitmachen. Und dann ist die Frage, ist es uns wichtiger, was die Masse sagen will? Oder ist es uns wichtig, was Jesus eines Tages sagt? Und ich sage euch eins, so wie ich heute predige, werde ich, glaube ich, nicht mehr in 5 Jahren predigen können, weil dann müsst ihr mich in Hannover Sand wahrscheinlich, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich gehe dann nach Santa Fu. Ihr lacht darüber. Es ist mittlerweile so, bei bestimmten Sünden, wenn du die öffentlich nennst, hat der Gesundheitsminister gesagt, das gibt Gefängnisstrafe dafür. Wenn du Römer 1, 24 bis 28 in deiner Predigt auslegst und das als Sünde bezeichnest, dann musst du damit rechnen in Zukunft, dann wärst du eingebuchtet. Und das wird auf uns zukommen, Geschwister. Denn die breite Masse, das haben wir heute gehört, die breite Masse lässt sich leider verführen. Für uns ist es wichtig, dass wir am Ende der Zeit uns nicht aus der Verantwortung herausnehmen. Und wir sollen für Politiker beten. Ich bin Gott dankbar, es gibt auch in der Politik heute noch Menschen, die Jesus klar bezeugen. Aber könnt ihr euch vorstellen, bei diesen ganzen Regularien, was da passiert, was für eine Magenschmerzen die haben? Das ist ja gar nicht so einfach. Und deswegen sollten wir beten. Herr Jesus, hilf du den Politikern. Nicht richten so von oben herab. Und dann sage ich ehrlich, Das ist ein Auftrag. Also das ist ja nicht etwas, das ich jetzt mal oder Gino oder uns hier sagen jetzt einfach. Da steht, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit leben, damit wir ein ruhiges Leben führen. Ich ermahne. Das ist eine Ermahnung. Paulus sagt, betet. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie sieht dein Leben aus in der Fürbitte für die Politik? Ich habe mich in der Vorbereitung auch gedacht, Herr, vergib mir. Reden über Politik, negativ. Oh, wie viel Zeit. Hast du schon wieder gehört, was die Merkel gemacht hat? Hast du schon wieder gehört, was der Bundes... Hast du schon wieder gehört? Weltmeister. Und beten? Lass uns das mal angewöhnen. Das nächste Mal, wenn jemand sich über die Politik aufregt, ja? Sagst du zu ihm, klar, Moment, wir beten jetzt zusammen. Wollen wir das mal so machen? Das nächste Mal, wenn irgendjemand redet, hast du schon wieder gehört, was sie gemacht haben? Ja, gut. Aber ich finde ich gut. Beten wir zusammen, ja? Das war doch dein Anliegen. Das war doch dein Anliegen. Du bist damit nicht zufrieden und wenn wir mit etwas nicht zufrieden gehen, dann gehen wir zum Herrn Jesus. Das machen wir jetzt, komm, beten wir. Wir helfen uns dann auch gegenseitig, ne? Auch vor dem, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, was wir so manchmal so über die Politik reden, Aber wenn wir beten, sind wir immer auf der richtigen Seite. Das sollten wir tun. So Gott will, ist dann die dritte Predigt, Endzeitkompass, Zukunft, Gemeinde und Religion. Da werde ich sehr intensiv nochmal auch auf diese Verführungssachen hingehen. Es tut mir leid, dass ich heute ein bisschen viel Gas geben musste. Ihr könnt das ganz in Ruhe auf CD nochmal nachschlagen, die Bibelstellen. Ihr dürft auch über Offenbarung 13 eine andere Meinung haben. Trotzdem liebe ich euch. Und ein Buch möchte ich euch wärmstens empfehlen. Internationale Arbeitsgemeinschaft Bekennender Christen hat damals ein Buch rausgegeben, Die Zukunft besser kennen, Menschheit wohin, auf dem Weg ins Jahr 2000. Das ist hochaktuell. Und es sind Brüder, die wirklich gut recherchiert haben. Und hier sind ganz, ganz viele wichtige Informationen, gerade über die Vernetzung politisch, was die EU angeht und andere Gremien, die Ökumene und viele Sachen. Sehr, sehr zu empfehlendes Buch. Mir sind hier auch wirklich mit Gottes Hilfe die Augen geöffnet worden. Ich habe das damals gelesen, konnte das erst zuerst nicht glauben, habe mich dann auch an einigen Brüder gewandt, die ich kannte und die haben da wirklich gesagt, leider ist es so. Also wenn ihr das noch irgendwo bekommen könnt, nennt sich Internationaler Arbeitskreis Bekennender Christen. Die haben in Wuppertal ihr Verlag, IABC nennen sich die. Die Zukunft besser kennen. Also sehr zu empfehlen. Ich möchte jetzt mit uns noch beten. Und wer kann, steht auf. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass dein Wort das aktuellste Wort ist, was es überhaupt gibt. Wir möchten uns schämen vor dir, dass wir so manches Mal zu anderen Quellen gehen, um uns zu informieren. Vergib uns alle vergeudete Zeit, die wir vor dem Fernseher verbracht haben oder irgendwelche Zeitschriften gelesen haben. Hilf uns, dass wir unsere Zeit besser nutzen. Dein Wort ist so herrlich. Herr, wenn wir das sehen, was auf uns zukommt, dann hoffe ich, dass unser Herz nicht kalt bleibt gegenüber denen, die verloren gehen. Deswegen möchten wir heute zu dir kommen und dich bitten, vergib uns alle Gleichgültigkeit, wo wir geschwiegen haben, in den Schulen oder auch in unserem Arbeitsstelle, wo wir zu feige waren, uns klar zu dir zu positionieren, auch zu den ganzen Sünden, wo Leute das alles so gleichstellen und das hinstellen, dass es gar keine Sünde ist. Vergib uns, dass wir so manches Mal nicht klar geredet haben. Nimm uns alle Menschenfurcht aus unserem Herzen und schenk, dass wir uns nur noch in der Gottesfurcht bewegen. Danke, Herr, dass du uns helfen möchtest, durch diese dunkle Zeit zu kommen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns alle bewahrst, dass wir nicht abfallen von dir. Halte du uns ganz nah an deinem Herzen, Herr Jesus, und bewahre uns vor der Verführung. Wir flehen dich von Herzen an. Wir bitten dich jetzt auch gemeinsam für alle Politiker, hilf du ihnen. Schenk, dass sie ihre Knie vor dir beugen, Herr. Und wir bitten dich für alle Politiker, die dein Eigentum sind, dass du ihnen hilfst, das alles auszuhalten. Gib ihnen eine besondere Portion an Gnade, Weisheit und Geduld und vor allen Dingen zu leuchten. Erbarm du dich über unsere Welt, Herr, über unsere Politik und auch über uns selbst. Amen.